Das kommt so ein bisschen darauf an, auf welcher Maßstabsebene Sie das betrachten wollen. Für uns hier ist erstmal wichtig natürlich, was passiert auf der regionalen Ebene. Die regionale Ebene ist hier einmal natürlich für uns das südliche Sachsen-Anhalt und das mitteldeutsche Revier. Wir wollen aber gleichzeitig das auch vergleichend, ja, in anderen Regionen und auch international anschauen, also jetzt nicht hier nur eine reine Nabelschau betreiben. Aber wenn Sie auf der regionalen Ebene bleiben, dann werden Sie feststellen, dass der Strukturwandel natürlich sehr große Auswirkungen haben wird. Der Braunkohleausstieg wird für viele andere Regionen in Deutschland und auch in der Welt keinen großen Effekt haben, ja, also zumindest nicht, wenn wir jetzt von Beschäftigung oder irgendwelchen gesellschaftlichen Folgen sprechen und nicht gerade von dem Thema Klimawandel und CO2-Ausstoß. In der Region wird es einen sehr großen Unterschied machen und gar nicht mal so sehr, was die Arbeitsplätze angeht. Die werden immer gerne angeführt. Da reden wir im Moment aber von, sagen wir mal, ca. 3000 Arbeitsplätzen, die betroffen sind. Das ist auf die Gesamtregion gesehen nicht der ganz große Anteil, ne? Aber es ist eben auch wichtig, dass für die Region sehr lange das ein ganz wesentlicher Bestandteil der Identität war. Und auch das muss man berücksichtigen, wenn es um solche großen Umstellungen und Wechsel geht. Hier bricht vieles weg, was teilweise sich nicht beziffern lässt, einfach nur in Form von Einkommen oder Arbeitsplatz, ne, sondern auch in Form von emotionaler Bindung, in Form von Vereinen, von irgendwelchen anderen sozialen Organisationen, die dann plötzlich einer Grundlage entzogen werden.
Sie werden mit dem Institut für Strukturwandel und Biodiversität in der Bergbaufolgelandschaft diesen Veränderungsprozess begleiten und erforschen. Im Namen des Instituts stecken dabei ja die beiden großen Forschungsbereiche, der Strukturwandel einerseits und die Biodiversität andererseits. Was erwarten Sie sich von diesen beiden Bereichen? Was fassen Sie etwa unter Strukturwandel?
Unter Strukturwandel verstehen wir tatsächlich ganz vieles, weil zumindest wie wir das Institut gestalten möchten, sollte es vor allem sozialwissenschaftlich ausgerichtet sein. Das heißt, auch Sozialkultur und Geisteswissenschaften verbinden, die zu Fragen der Energie, des Klimawandels, der sozialen Veränderungen forschen. Und das können natürlich ganz unterschiedliche Perspektiven und Aspekte sein, die diese verschiedenen Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Fächern erforschen. Und deswegen verstehen wir Strukturwandel ganz breit. Dazu gehören ja verschiedene formelle, also praktisch Veränderungen in ökonomischen, politischen und anderen Strukturen der Gesellschaft. Dazu gehören aber auch diverse alltägliche Veränderungen, alltäglicher Routinen, von Lebensweisen, Biografien der Menschen. Weil wir denken, dass tatsächlich nicht reicht, auf einer Ebene solche Prozesse zu erforschen, sondern man muss versuchen, diese sehr unterschiedlichen und manchmal auch tatsächlich jetzt gegensätzlichen oder Veränderungen, die sich nicht so unmittelbar zueinander passen, sozusagen in Relation zueinander zu erforschen. Und es können Forschungen sein, zum Beispiel von angefangen von Forschung neuer Produktions- und Weisen der Energie bis zur Erforschung des Alltagslebens in den ehemaligen Kohlegebieten, was das für Menschen bedeutet. Und das ist natürlich je nachdem, was für eine Disziplin, aus welcher disziplinären Perspektive das erforscht werden könnte, könnten sehr unterschiedliche Fragen stellen. Aber das ist ein Teil unseres Programms, würde ich sagen, dass wir nicht vor solchen komplexen Prozessen scheuen wollen und nicht unbedingt nach einer Antwort, was ist der gute Strukturwandel, suchen, sondern auch verschiedene, unterschiedliche, vielschichtige Wege dafür aufzeigen wollen.
Ja, also Strukturwandel ist für uns das zentrale Thema und das übergeordnete Thema, ne? Aber ganz lange Zeit war immer diese Vorstellung, wenn man irgendwo eine Industrie wegnimmt, dann kommt danach die Natur und dann ist es eben einfach irgendwie ein, was auch immer, Nationalpark für die Leute danach oder so. Aber es könnten ja auch ganz andere Versionen von Natur und Landschaft entstehen, die wir im Moment vielleicht uns auch noch gar nicht ganz vorstellen können. Nicht jedes Loch muss verschüttet werden, nicht jedes Loch muss ein See werden, ja, also unbedingt. Und selbst die es werden, müssen nicht immer alle deswegen nur eine Freizeitanlage werden. Da gibt es ja auch noch ganz viele andere Pfade, die wir vielleicht auch noch gar nicht kennen und wo wir offen sein müssen. Und dieses Thema Biodiversität weist auch eben darauf hin, ne, dass es nicht nur darum geht, dass wir vielleicht nachher eine saubere CO2-Bilanz haben, sondern dass es ja auch darum geht, dass wir eine vielfältige Umwelt schaffen, ja, vielfältig aus ökologischer Perspektive, aber vielfältig auch aus der Perspektive von uns Menschen, die wir eben uns in diesen Landschaften bewegen, dort leben und dort auch unsere emotionalen Beziehungen und Bindungen aufbauen oder weiterhin auch pflegen möchten.
An was für Möglichkeiten denken Sie sich denn da? Wie könnte sich denn da so Natur und so ein Raum weiterentwickeln oder anders entwickeln, als das vielleicht in der Vergangenheit bei Strukturwandeln passiert ist?
Im Prinzip ist es eine Aufgabe, dieses Instituts sein wird, genau diesen offenen Prozess mitzugestalten. Das sehen wir als einen ganz wichtigen Auftrag für uns an, dass wir jetzt eben nicht schon mit den Lösungen kommen und sagen, das ist genau das, wie es sein muss und dann haben wir in 5 Jahren sind alle glücklich und alles ist super, sondern eher zu sagen, das wird ein vielschichtiger und komplexer Prozess sein, bei dem es günstig sein wird, so viele wie möglich einzubinden. Ja, auf so vielen Ebenen auch wie möglich. Und um dieses Einbinden zu ermöglichen, da gibt es im Moment eine ganze Reihe von Initiativen, da möchten wir aktiv mitwirken und mithelfen, dabei auch unterschiedlichste Perspektiven hier zu entwickeln. Wir würden da jetzt im Moment noch vor zurückschrecken, Ihnen zu sagen, das sind die Möglichkeiten, sondern eher zu sagen, das ist ein offener Prozess, an dem so viele wie möglich sich erstmal beteiligen sollten.
Tatsächlich wollen wir ein Stück weit, glaube ich, auch so ein anderes Denken in Bezug auf Strukturwandel oder überhaupt gesellschaftlichen Wandel auch ein bisschen vertreten, nämlich, dass es kein ein Rezept dafür gibt. Also aus meiner jetzt fachlichen Perspektive gesehen, würde man immer fragen, ein guter oder ein richtiger Strukturwandel für wen und wann. Weil natürlich, es gibt sehr unterschiedliche Akteure in der Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen Belangen und sehr unterschiedlichen Interessen. Und deswegen kann ich ein Rezept dafür geben und ich denke, dass genau das, wie ich mir das vorstelle, was nötig ist, tatsächlich diese Neugierde und Offenheit zu behalten, sozusagen für Sachen, die wir noch nicht kennen. Es kann nicht sein, dass wir jetzt schon sozusagen die Lösungen kennen, sondern es ist ein Prozess, den es so jetzt noch nicht unbedingt gab. Also klar, es gibt Strukturwandel oder gesellschaftlicher Wandel in verschiedenen Regionen der Welt, aber wenn wir sagen, okay, bis jetzt haben wir in fossilen Demokratien gelebt. Was wir jetzt gestalten wollen, wäre eine postfossile Demokratie. Wie geht das? Und das gab es ja oder gibt es ja noch nicht. Deswegen ist es natürlich vielleicht auch gar nicht so wünschenswert, sofort zu sagen, ja, wir wissen, wie es geht. Weil wir wissen vieles nicht, wie es geht. Und das ist sozusagen die Herausforderung, einfach damit kreativ und produktiv umzugehen, mit diesem Nichtwissen und zu gucken, was entsteht da vielleicht schon, zum Beispiel in so einem Dorf an der Kohlekante und was gibt es da schon vielleicht für ganz kleinen alltäglichen Innovationen, die jetzt Menschen anderes Leben gestalten nach der Kohle und vielleicht auch daraus zu lernen.
Sachsen-Anhalt ist ja ein Land oder eine Region, wo es schon auch in der Vergangenheit einige Strukturwandel gab, zum Beispiel im Mansfelder Land, wo das Hüttenwesen völlig zusammengebrochen ist und infolgedessen die Region eine hohe Arbeitslosigkeit erlebte. Vielleicht Sie als Ethnologin, ist Teil Ihrer Forschung jetzt auch, sich anzuschauen, welche Fehler wurden möglicherweise in der Vergangenheit gemacht und wie können diese Fehler dann auch behoben werden, beziehungsweise wie kann dafür gesorgt werden, dass die Fehler sich nicht wiederholen?
Also ich würde schon sagen, dass es ein Teil unserer Forschung ist. Allerdings, wie Sie jetzt vielleicht auch wissen, natürlich ist es jetzt schwierig auch zu sagen, das war dessen Fehler und was genau da schiefgelaufen ist. Aber klar, wir forschen, und ich persönlich habe auch so zu postsozialistischen Transformationen in Osteuropa und Ostdeutschland geforscht. Und natürlich, da sieht man viele, wenn man das so nennen will, Fehler im Sinne von, dass da über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden wurde, weil wir natürlich so aus dem Alltagsdenken heraus, wir denken zum Beispiel, ja, so ein Wandel passiert ja irgendwie. Über Nacht werden wir nicht mehr Kohlemenschen sein, sondern die Menschen der erneuerbaren Energie. Aber so ist es ja nicht. Das ist ein langer Prozess und ein Weg ist natürlich zu versuchen, die Menschen noch anders zu beteiligen, was natürlich immer noch nicht garantiert, dass keine Fehler passieren. Aber ich denke, das ist zumindest eine Möglichkeit. Aber ich verstehe auch sehr gut die Skepsis der Menschen. Wir haben ja mit Herrn Ebert zum Beispiel ein Seminar namens nach der Kohle gemacht vor 2 Semestern. Unsere Studierenden haben mit Menschen in den vor Ort gesprochen, die ganz nah an den Kohlegruben leben. Und ja, viele sind skeptisch, weil sie halt diese Ungerechtigkeit und diese Schwierigkeiten erlebt haben.
Das ist ein Eindruck, den ich auch hatte, dass jetzt, wenn man sich den Strukturwandel im Mansfelder Land anguckt, dass da damals ja gar keine Kommunikation stattgefunden hat mit den betroffenen Menschen vor Ort und das natürlich dann auch viel Frust ausgelöst hat und da Kommunikation sicherlich auch helfen kann, Ängste und Zweifel ein Stück weit abzumildern. Allerdings frage ich mich auch, welche Perspektiven und beruflichen Perspektiven haben denn dann diese Menschen, vor allem vielleicht gerade diese Menschen, die eine Ausbildung haben, die sehr spezialisiert ist im industriellen Sektor und die vielleicht auch gar nicht so die höchsten Abschlüsse haben, um vielleicht auch in der Bildungsökonomie oder so später weiterarbeiten zu können. Was müsste man da für Konzepte haben, um Leute aufzufangen?
Weil Sie Mansfelder Land auch als Beispiel mal angesprochen haben, wir haben auch letztes Jahr kooperiert sehr eng mit dem Werkleitz e.V., die machen Kunst- und Kulturförderung hier im südlichen Sachsen-Anhalt und hatten da ein Festival eben in einem großen Maß geplant fürs Mansfelder Land. Ja, das ist dann Corona-bedingt etwas kleiner ausgefallen und in dem Zusammenhang uns sehr, sehr intensiv angefangen, eben auch mit dem Thema zum Beispiel Mansfelder Land zu beschäftigen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Prozesse, die man beachten muss. Das eine ist, was ist dann zum Beispiel nach 90 passiert, wobei ja viele Bergbauaktivitäten auch vorher schon im Prinzip ihrem Ende entgegengingen, ja, also unabhängig von der Wende wäre da wahrscheinlich sowieso vieles dann zu Ende gegangen, ja. Aber das ist einmal das, was so als Strukturbruch gemeinhin bezeichnet wird, ne, und was ist danach nochmal in den letzten 30 Jahren passiert. Und dann ist das eine historische Aufarbeitung von dem, wie bestimmte Prozesse abgelaufen sind. Jetzt werden gerade erst die Archive der Treuhand geöffnet. Erste Publikationen kommen von Historikern zu diesem Thema. Wir lernen ja jetzt überhaupt erst, was eigentlich wirklich gemacht worden ist und wie das auch sehr unterschiedlich dann sich ausgewirkt hat. In vielen Fällen tatsächlich eben ungünstig, ja, für viele Betroffene, in manchen Fällen aber durchaus auch positiv. Ja, und das lernen wir aber jetzt erst alles. Das andere ist sozusagen, wie bewerten wir das heute? Ne? Also was machen wir von unserer Gegenwartsperspektive mit diesem Wissen und wie nutzen wir das für die Zukunft? Das ist ja dann das, was für uns eigentlich, sage ich mal, das interessantere Wissen erstmal ist. Und da sind wir eben auch in vielerlei Hinsicht noch am Anfang. Wir wollen nur eben jetzt auch ganz deutlich machen, es geht uns nicht mehr jetzt um die Generation, also das ist historisch wichtig, das aufzuarbeiten, aber die Generation, die jetzt in Rente geht, ja, die ist sozusagen jetzt nicht mehr die Generation, die wir in den Vordergrund rücken müssen, unsere Forschung, sondern die Generation, die eben jetzt in ihren 20ern, 30ern, 40ern ist, die jetzt versuchen, Familien zu gründen, sich eine Existenz aufzubauen und die das eben vielleicht nicht in den großen Zentren in Leipzig oder Halle oder Berlin machen wollen, sondern die eben gerne das in Sangerhausen oder in Hettstedt oder in irgendeinem kleineren Ort auch machen wollen und die dort aber natürlich auch Beschäftigungsmöglichkeiten brauchen und suchen. Das herauszufinden, was das sozusagen zukünftig sein kann für eben auch eine möglichst breite Bevölkerungsschicht, die ganz unterschiedliche Fähigkeiten mitbringt, das ist eines unserer Ziele auch, da ein bisschen kompetenter zu werden und dann vielleicht auch in der Hinsicht eine sehr sensible Beratung in verschiedene Richtungen, auch politisch natürlich, machen zu können, ja, um da ein bisschen zu zeigen, worauf man noch achten muss. Wir wissen, dass Hochschulen eine sehr große Rolle heutzutage spielen. Wenn Sie keine Hochschule in der Region haben, dann haben Sie immer ein Problem, junge Leute zu halten und natürlich auch, was das Gründungsverhalten angeht, spielen Hochschulen eine große Rolle. Und da spielen natürlich auch bestimmte Studiengänge eine große Rolle. Das sind alles Themen, über die man in der Zukunft natürlich sprechen muss. Das sind Sachen, die wichtig sind. Auf der anderen Seite, und das ist uns auch ganz wichtig, es gibt sehr viel. Ja, also dieses Image, das eben bestimmte Landkreise genießen, wie zum Beispiel das Mansfelder Land, dass es dort zu wenig gibt und eben im Prinzip die Menschen da relativ wenig Perspektiven haben, das ist eine Stigmatisierung, die wir eigentlich versuchen wollen zu vermeiden. Sicherlich vieles strukturell nicht ganz einfach, ja, das mag schon sein, aber das führt deswegen noch lange nicht dazu, dass die Leute perspektivlos wären, keine Ideen hatten und dass nicht gleichzeitig auch sehr, sehr viel passiert in viele Richtungen. Und auch diese Prozesse sichtbar zu machen, deutlich zu machen, was bereits abläuft und welche informellen Strukturen man vielleicht formalisieren und stärken kann, auch das ist eine Aufgabe, der wir uns gerne annehmen möchten.
Jetzt haben Sie beide schon mehrmals auch das Stichwort Politik genannt und das Institut, dem Sie beide vorstellen, das ist ja auch letztendlich dann von der Kohlekommission empfohlen worden. Wie politisch wird denn dieses Institut wirken können? Wo sind da vielleicht auch möglicherweise Grenzen gesetzt?
Also das eine ist, dass die Kohlekommission diesen Vorschlag hier mit aufgenommen hat in ihr Abschlusspapier damals, ja, und da stand das eben mit drin. Das andere ist sozusagen das, was jetzt tatsächlich passiert, ist einmal, wir sind im Moment in Gründung, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, ja, also wir sind eigentlich noch nicht wirklich gegründet, das ist ein Eröffnungstermin geplant im Juni, den genauen Termin, den haben wir jetzt noch nicht sozusagen publik gemacht, weil das eben auch noch von verschiedenen Umständen abhängt und dann treten wir in eine Gründungsphase ein, in der wir eben eine ganze Menge Dinge regeln müssen, das heißt, wir werden ja auch uns eine Satzungen dann eben geben und uns überlegen, wie wir auch strukturell dann genau intern funktionieren und dann wird sich da nochmal einiges klären. Und damit wird natürlich auch zusammenhängen, welche Funktion wir politisch einnehmen. Was ich Ihnen jetzt schon sagen kann, ist auf jeden Fall, dass wir in einem Austausch sind mit den vor allem im Sachsen-Anhalt wichtigen für uns Ministerien. insbesondere dem Wissenschaftsministerium und der Staatskanzlei. Da gibt es einen inhaltlichen Austausch und das hoffen wir aber auch tatsächlich in eine praktische Zusammenarbeit münden zu lassen. Wir wollen ja eine Schnittstelle sein zwischen Wissenschaft, Bevölkerung und Region und da gehört natürlich die Landespolitik ganz vornehmlich mit dazu. Gleichzeitig haben wir im Moment eine sehr großzügige Förderung bekommen durch den ProHalle e.V., der ja hier vor allem aus verschiedenen Unternehmen in der Region Halle besteht, die sich hier für Kunst- und Kulturförderung einsetzen. Das heißt, hier haben wir auch eine Verbindung eben in diese Richtung und natürlich auch zur Stadtpolitik und Kommunalpolitik zu den Landkreisen. Und das bauen wir auch weiter auf. Das ist ein Ziel von uns, da eben aktiv zu werden und sozusagen auch ein bisschen als Partner da zu fungieren. Andersrum ist uns ganz wichtig, wir sind ein Universitätsinstitut und als solches unabhängig. Ja, das heißt, wir werden nicht irgendwelche Empfehlungen machen, wie andere das gerne brauchen, sondern so wie wir aus unseren wissenschaftlichen Ergebnissen heraus schlussfolgernd das Gefühl haben, das sind sinnvolle Ideen, die wir da weitergeben können und Handlungsanweisungen. Im Zweifelsfall ist es eher ein Dialog, in den man tritt, weil wir ja eben auch oft nicht das Patentrezept haben, aber wir haben häufig Fingerzeige für bestimmte Dinge, wo man vielleicht darauf aufpassen muss oder aufmerksam werden könnte oder was eben vielleicht auch noch eine interessante Sache ist, die man noch ein bisschen in den Vordergrund heben könnte. So, also das sind so diese Dinge. Auf diesen Ebenen werden wir sicherlich versuchen, aktiv zu sein und auch eben dann uns ein gewisses politisches Gehör zu verschaffen.
Eine Sache ist natürlich ganz konkrete Gespräche und die wir mit politischen Akteuren ja in der Region und darüber hinaus führen und versuchen, so Zusammenarbeit anzufangen. Die andere Sache ist, die Wissenschaft ist politisch für mich. Wenn man das Politische sozusagen breit versteht. Ne? Also geht uns ja darum, verschiedene Menschen in dem Prozess zu beteiligen und es geht nicht unbedingt darum, die endgültigen Lösungen zu produzieren oder anzubieten. Es geht uns darum, Räume und Foren zu schaffen für eine Diskussion und Auseinandersetzung mit diesen Prozessen. Und das ist, auch wenn man da nur Texte produziert dazu und vielleicht weniger formelle Gruppen, Akteure da einbezieht in diese Prozesse, ist das trotzdem politisch, weil das ist gesellschaftlich sehr wichtig.
Es gibt ja nicht nur hier in Mitteldeutschland große Kohlereviere, sondern ja auch in der Lausitz oder auch im Ruhrgebiet. Frau von der Rau, auf welche Regionen werden Sie sich denn in dem Institut vor allem fokussieren und in den Blick nehmen?
Wir denken das folgendermaßen. Wir starten aus unserer Region heraus, also Sachsen-Anhalt und im mitteldeutschen Kohlerevier. Aber man solche Prozesse heutzutage in der globalisierten Welt nicht mehr nur lokal untersuchen sollte. Wir fühlen uns der Region verpflichtet und sozusagen hier sind wir zu Hause, aber darüber hinaus, wenn wir uns weiterentwickeln, möchten wir schon auch Forschungen und auch interdisziplinäre und kollaborative Forschungen mit anderen Institutionen, Wissenschaftlerinnen entwickeln, die auch sowohl in Deutschland, aber auch in der Welt forschen und diese ähnliche Prozesse, ob das jetzt Energiewende oder Klimawandel oder Ressourcentransformation in verschiedenen Regionen erforschen. Und ich glaube auch, wenn das jetzt vielleicht für lokale Akteure nicht immer so eindeutig ist, ich glaube auch, dass es auch solche Forschung auch den Menschen oder den Akteuren in der Region helfen kann. Weil man sieht dann, welche Lösungen werden woanders gesucht, welche Solidaritäten können entstehen über die Nationalgrenzen hinaus. Und ich denke schon, dass wir da daraus sehr viel lernen können.
Ich meine, wir wollen, wie gesagt, da international vergleichend auch arbeiten und haben auch schon uns hier bemüht, dass wir eben auch Forscherinnen um uns herum sozusagen versammeln oder hier in Kontakt bringen, die zu unterschiedlichen Regionen auf der Welt arbeiten, die man im weitesten Sinne auch mit dieser Strukturwandelthematik sehr gut verbinden kann. Ja, da gehören zum Beispiel eine Forscherin dazu, die in Wales zu ehemaligen Bergbaugebieten gearbeitet hat und sehr stark eben auch so eine Erinnerungsperspektive irgendwie gewählt hat, um das zu untersuchen. Und das ist für uns hier natürlich vergleichend interessant. Wir haben aber eben auch Forschung zu ganz unterschiedlichen Bereichen, bis hin zu Australien, Indien, Spanien und so weiter, aber auch die Lausitz, die wir untersuchen. Wir haben wissenschaftliche Kontakte auch in die Braunkohleregion Rheinischen Revier und da gibt es auch eine ganze Reihe von interessanten Projekten. Also da sind wir auch am aktiven Austausch beteiligt sozusagen. Auch das ist für uns eben wichtig, also nicht nur, dass wir die Expertise hier versammeln, sondern dass wir uns auch mit ähnlich ausgerichteten Institutionen, davon gibt es bereits welche, beziehungsweise sind noch einige im Aufbau, ganz konkret zum Beispiel eben auch im Lausitzer Revier, ja, dass wir mit denen von Anfang an in einem engen Austausch stehen und uns da eben wissenschaftlich auch gegenseitig stützen und weiterbringen.